Radio Prag, Nachrichten.
Die Visegrad-Staaten sind für eine langfristige Lösung der Probleme in der Europäischen Union. Die Abstimmung über Kirchenrestitutionen wird auf Juli verschoben. Gebre Selassie wechselt zu Werder Bremen. Die Visegrad-Staaten sind für eine langfristige Lösung der Probleme in der Eurozone. Dies schrieben die Premierminister Polens, der Slowakei, Tschechiens und Ungarns in einem Brief, den sie den führenden Vertretern der EU-Institutionen adressierten. Sie sprachen sich zudem für tiefe Änderungen aus, die zur Gesundung der finanziellen Lage führen würden. Die Visegrad-Staaten warten zudem vor Kürzungen bei der EU-Regionalförderung. Wir haben ein großes Interesse an einer sehr starken und zugleich effektiven Kohäsionspolitik, sagte der tschechische Premier Petr Nečas. Ziel der Regionalförderung ist es, die Folgen der ungleichen wirtschaftlichen Entwicklung der ärmeren und reicheren EU-Länder auszugleichen. Bei der Bekämpfung der EU-Schuldenkrise forderten die Visegrad-Staaten eine stärkere Beteiligung am Entscheidungsprozess. Von den Visegrad-Staaten hat bislang nur die Slowakei den Euro eingeführt. Der polnische Premier Donald Tusk kündigte an, Bundeskanzlerin Angela Merkel noch am Freitagabend in Danzig beim Fußballspiel gegen Griechenland mit den Beschlüssen der Visegrad-Gruppe bekannt zu machen. In Prag stimmten die vier Ministerpräsidenten ihre Positionen ab für den EU-Gipfel am 28. Juni. Der tschechische Finanzminister Miroslav Kalousek befürchtet die Entstehung einer Bankunion im Rahmen der Europäischen Union, zu der einige der EU-Politiker aufforderten. Kalousek zufolge kann jedoch nicht erwartet werden, dass sich der Bankunion alle EU-Länder anschließen. Über die Pläne zu einer stärkeren Integration des Banksektors sollen die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder beim bevorstehenden EU-Gipfel beraten. Von diesem Gipfel könne man noch keine konkreten Ergebnisse erwarten, sagte Kalousek am Freitag in Luxemburg während der Gespräche mit seinen Amtskollegen aus den EU-Ländern. Das Abgeordnetenhaus des tschechischen Parlaments hat im Prozess der Verabschiedung des Gesetzes über Kirchenrestitutionen am Freitag nicht beendet. Die Abstimmung wurde auf Juli verschoben. Die dreistündige Erörterung des Gesetzentwurfs nutzten vor allem linke Abgeordnete zur Kritik des Regierungsentwurfs aus. Die Partei der öffentlichen Angelegenheiten versuchte zuvor gemeinsam mit den linken Abgeordneten erfolglos die Abstimmung über die Rückgabe des Kircheneigentums bis auf September zu verschieben. Mit einem Happening der Atomkraftgegner wurden Teilnehmer der Anhörung zum geplanten Ausbau des Atomkraftwerkes Temelin begrüßt, die am Freitag unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen in Budweis begann. Der Standort habe sich bewährt und sei sicher, sagte eine Sprecherin des Betreiberkonzerns ČEZ. Der österreichische Umweltminister Nikolaus Berlakovic reagierte darauf mit den Worten: Niemand auf der Welt könne eine hundertprozentige Sicherheit garantieren. Der Wechsel von Theodor Gebreselassie zu Werder Bremen ist perfekt. Der tschechische Fußballnationalspieler unterzeichnete beim Bundesliga-Club einen Vertrag bis zum 30. Juni 2016. Bisher hatte der 25 Jahre alte Abwehrspieler für den tschechischen Meister Slovan Liberec verteidigt. Er wolle in Bremen an die erfolgreiche Saison in Liberec und in der Nationalmannschaft anknüpfen, sagte Gebreselassie der Nachrichtenagentur ČTK. Werder-Geschäftsführer Klaus Allos zeigte sich froh, dass Werder den Spieler trotz einer Vielzahl an Angeboten von einem Wechsel nach Bremen überzeugen konnte. Der Wechsel hatte sich in den vergangenen Tagen abgezeichnet. Die tschechische Fußballnationalmannschaft hat sich am Freitag in Breslau von der Fußball-EM verabschiedet. Nach Breslau kehrte das Team aus Warschau in der Nacht zurück. Hunderte von polnischen Fans sind am Freitagnachmittag gekommen, um den tschechischen Kickern vor dem Hotel, in dem sie während der EM wohnten, noch einmal zu applaudieren. Vor allem Torwart Petr Čech absolvierte noch eine seiner vielen Autogrammstunden und gab Interviews einigen polnischen Fernsehsendern. Das tschechische Team hat in Polen 20 Tage verbracht. Von 4 EM-Spielen haben die Tschechen 2 gewonnen. Zum Abschluss das Wetter. Am Samstag ist es in Tschechien heiter bis wolkig mit vereinzelten Schauern. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 22 und 26 Grad Celsius, in Lagen um 1000 Meter bei 15 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Martina Schneiberkova.
Ahoi und willkommen bei Radio Prag. Sie haben die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks eingeschaltet. Und das sind unsere heutigen Themen. Meinungsfreiheit. In Prag setzen sich Tschechen für die verhafteten Mitglieder der russischen Frauenpunkband Pussy Riot ein. Unter ihnen ist auch Außenminister Schwarzenberg. Niederlage. Tschechien ist bei der Fußball-EM ausgeschieden. Trainer Bilek ist dennoch zufrieden. Soweit unsere aktuellen Beiträge im Tagesecho. In den Sprachkurs hat sich danach auch noch einmal der Fußball eingeschlichen. Anschließend wollen wir aber nicht in ein Stadion reisen, sondern in ein Kloster. Und zwar in das Kloster Králíky, in dem ein neues Museum eröffnet wurde. Ich hoffe, ich habe Sie neugierig gemacht auf unsere Themen. Mein Name ist Till Janzer und ich begleite Sie durch unsere Sendung. Bleiben Sie am Apparat. Seit Beginn dieser Woche steht eine Mauer auf dem Wenzelsplatz. Sie soll nicht teilen, sondern unterstützen, denn sie wurde im Rahmen der Aktion Týden svobody, Woche der Freiheit, errichtet. Bereits das zweite Jahr hintereinander findet diese Aktion in Prag statt. Diesmal steht vor allem die russische Punkband Pussy Riot im Mittelpunkt. Marco Zimmermann mit den Einzelheiten.
Die Woche der Freiheit wurde im vergangenen Jahr aus Anlass eines Jahrestags erstmals veranstaltet. 20 Jahre zuvor hatten die sowjetischen Truppen die Tschechoslowakei verlassen. Hauptattraktion des vergangenen Jahres war ein rosa Panzer. Dieses Jahr ist es eine weiße Mauer, auf die Menschen Nachrichten an das russische Punkrock-Kollektiv Pussy Riot schreiben können. Die Organisation Opona veranstaltet die Woche. Pressesprecherin Pavla Kantnerova erklärt, was es mit Pussy Riot auf sich hat.
Pussy Riot ist eine russische Frauen-Punkrock-Band, deren Mitglieder wiederholt in Moskau gegen das Putin-Regime aufgetreten sind. Für ihre Aktion im Februar dieses Jahres wurden 3 Mitglieder der Band inhaftiert. Derzeit droht ihnen eine Gefängnisstrafe von 7 Jahren Gefängnis. Wir finden es alarmierend, dass in Europa noch immer Länder existieren, in denen Menschen eine Einschränkung der Meinungsfreiheit erdulden müssen. Und wir wollen diese Menschen mit unserer Aktion unterstützen.
Die Band hatte in bunten Kleidern, vermummt mit Mützen, die Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale gestürmt, dort Luftgitarren kreisen lassen und ein Punk-Gebet gesungen. In dem Song flehten sie die Jungfrau Maria um Hilfe und Schutz vor dem Regime Wladimir Putins an. Per Video aufgezeichnet, machten Aktion und Song ihren Weg durchs Internet. Einer der ersten, der eine Nachricht an der Mauer in Prag hinterließ, war der tschechische Außenminister Karel Schwarzenberg. Ich bewundere euch sehr. Haltet durch, auch Russland wird seine Würde und Freiheit erlangen. Wir denken alle an euch. Nachdem Schwarzenberg seine Nachricht vorgelesen hatte, fügte er noch hinzu: Die Mädchen von Pussy Riot sind wirklich fabelhaft. Ich bewundere sie wirklich, weil sie Mut haben. Sie sind hübsch, haben Sinn für Humor und Courage. Ihre Musik höre er aber nicht, musste der Außenminister zugeben. Er sei ein alter Konservativer und solche Musik gefalle ihm eben nicht. Neben der Mauer finden in Prag aber bis Sonntag noch viele weitere Aktionen im Rahmen der Woche der Freiheit statt. Dabei setzt Opona nicht nur auf große öffentliche Aktionen, wie Projektmanager Marek Wotzel erklärt. Wir sind uns im Klaren darüber, dass die Menschen in Kneipen, Cafés und Restaurants über aktuelle Themen diskutieren. Aber eigentlich gehen ihre Gedanken nicht darüber hinaus. Deswegen haben wir uns die Nacht der Kaffeedebatten ausgedacht. Wir bringen mehrere interessante Diskutanten und Persönlichkeiten in die Cafés, um die Debatten dort zu intensivieren und auszuweiten. Wir hoffen, dass solche Debatten eine Tradition werden und nicht nur in Prag stattfinden. Die Woche der Freiheit geht anschließend in das Festival United Islands of Prag über. Auch dort sollen Unterstützung für die Meinungsfreiheit und natürlich auch für Pussy Riot gesammelt werden.
In Prag setzen sich Tschechen für die Meinungsfreiheit ein, Marco Zimmermann berichtete. Aus Prag nun aber nach Warschau. Dort hat Tschechien das EM-Viertelfinale bestritten. Das heißt, das Land gehört zu den 8 besten Fußballnationen in Europa. Und das darf man ruhig als Erfolg werten. Den Traum von einer Medaille allerdings konnten die Nationalspieler nicht erfüllen. Im ersten Viertelfinalmatch der laufenden EM-Runde unterlagen die Kicker von Trainer Michael Bielek am Donnerstagabend in Warschau dem Team aus Portugal mit 0:1. Lothar Martin hat die Begegnung vor Ort verfolgt.
Vor über 55.000 Zuschauern im ausverkauften Nationalstadion von Warschau trat die tschechische Nationalmannschaft gegen Portugal erneut ohne ihren verletzten Kapitän Tomáš Rosický an. Für ihn spielte EM-Debütant Vladimír Darida, der seine Sache recht ordentlich machte. Wie auch die gesamte Mannschaft, die den favorisierten Portugiesen beherzt Paroli bot. Das allerdings nur in der ersten Halbzeit, denn nach dem Abpfiff des britischen Referees Howard Webb nach 90 Minuten galt es zu konstatieren:
Das war der Abpfiff im ersten Viertelfinalspiel dieser Europameisterschaft, das von Portugal ganz verdient mit 1:0 gewonnen wurde durch den überragenden Spieler dieses Matches, durch Cristiano Ronaldo. Die tschechische Mannschaft, die ganz engagiert spielte in der ersten Halbzeit, auch viele Zweikämpfe gewonnen hat, hat dann in der zweiten Halbzeit der Klasse, dem Tempo und auch ihren eigenen Fehlern im zweiten Halbzeit Tribut zollen müssen.
Dass die Portugiesen mit ihrem überragenden Kapitän Cristiano Ronaldo an diesem Abend der verdiente Sieger waren, daran gab es von allen Seiten nichts zu rütteln. Auch der tschechische Innenverteidiger Tomáš Sivok erkannte die Klasse des Kontrahenten neidlos an.
Leider müssen wir anerkennen, dass Portugal ab der zweiten Hälfte besser war. Wir sind dem Ball häufig hinterhergerannt. Portugal hat das Tor erzielt und ist verdient weitergekommen.
Trainer Bielek zog auf der Pressekonferenz nach dem Spiel ebenfalls den Hut vor Gegner Portugal.
Wir haben eine gute EM gespielt. Heute sind wir aber auf einen besseren Gegner getroffen, der sich mehr Torchancen erarbeitet hat und gefährlicher war.
Während die Portugiesen nach dem Sieg als erste Mannschaft ins Halbfinale einzogen, müssen die Tschechen nach 4 Spielen, von denen sie 2 gewannen und 2 verloren, nun die Heimreise antreten. Dennoch verhehlte Trainer Bielek nicht, dass er angesichts vieler schwächerer Phasen seines Teams in der Vorbereitung und Qualifikation auf diese Europameisterschaft mit dem Auftreten seiner Schützlinge bei der Endrunde letztlich sehr zufrieden war.
Ich bin zufrieden, weil wir in den zurückliegenden Jahren ein Team aufgebaut haben, das seine Qualitäten hat. Die Jungs passen gut zusammen. Ich bin froh, dass wir den Weg ins Viertelfinale gemacht haben. Nach dem ersten misslungenen Spiel haben wir es geschafft, uns wieder aufzurichten. Meine Jungs haben einfach Charakter gezeigt.
Trotz ihres großen kämpferischen Einsatzes und Teamgeistes gegen den Ballzauber Cristiano Ronaldo konnten die tschechischen Spieler immer weniger ausrichten, je länger die Partie dauerte. Das gestand dann auch Tomáš Sivok ein.
Die erste Halbzeit haben wir meiner Meinung nach noch relativ gut gestaltet. In der zweiten sind uns dann etwas die Kräfte geschwunden. Cristiano Ronaldo hat dann gezeigt, was er kann. Das erkennt man daran, wie er sich vom Strafraumrand per Kopf durchgesetzt hat. Er ist ein kompletter Spieler und nur schwer zu stoppen. Er hat gezeigt, dass er neben Messi der beste Fußballer auf der Welt ist.
Und so bleibt allen Fußballfeinschmeckern, die das Siegtor von Ronaldo sicher in allen Zügen genossen haben, nur noch eine Prise davon nachzureichen. Der Torjubel des portugiesischen Radioreporters nach dem 1:0.
Jetzt hat es Ronaldo gemacht und das Tor ist natürlich sowas von verdient.
Super Ronaldo also, aber man darf auch einige der tschechischen Spieler ruhig sich in Erinnerung behalten, zum Beispiel die Flankenläufe des Linksaußen Pilar, das Kämpferherz von Jiráček oder die Durchsetzungskraft von Hübschmann. Sie haben Radio Prag eingeschaltet, die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks. Im folgenden Sprachkurs bleiben wir noch einmal beim Thema. Am Mikrofon sind Markéta Kachlíková und Martina Schneibergová.
willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Fußball-Europameisterschaft 2012 ist für das tschechische Nationalteam
Repräsentace
am Donnerstag zu Ende gegangen. Eine Niederlage
Porážka
gegen Portugal hat die Träume der Tschechen auf den Einzug ins Halbfinale zerschlagen. Die heutige Ausgabe des Sprachkurses ist daher auch die letzte über den Fußball.
Football.
Das letzte Wort im Spiel hat der Schiedsrichter.
Rozhodčí.
Er überwacht die Einhaltung der Regeln und pfeift.
Pískat.
Das Spiel beginnt mit dem Anstoß.
Výkop.
Der Schiedsrichter kann das Spiel jederzeit unterbrechen, wenn der Ball die Seitenlinie
Postrančára
überquert und das Spielfeld verlässt, pfeift er aus.
Out.
Dem folgt ein Einwurf.
Vhazování.
Hat der Ball die Torlinie überquert und wurde von einem Spieler der verteidigenden Mannschaft berührt, folgt ein Eckstoß.
Rohový kop.
Oder einfach eine Ecke.
Roh.
Verstößt ein Spieler gegen die Regeln, entscheidet.
Rozhodnout.
Der Schiedsrichter.
Rozhodčí.
Auf Foul.
Foul.
Das Spiel wird unterbrochen und die gegnerische Mannschaft erhält einen Freistoß.
Volný kop.
Oder, wenn das Foul im Strafraum
Trestné území
begangen wurde, erhält er einen Strafstoß.
Pokutový kop.
Bzw.
Penalta.
Als komplizierteste Regel im Fußball gilt das Abseits.
Offside.
Der Schiedsrichter kann auch individuelle Strafen gegen Spieler aussprechen, die gegen die Regeln verstoßen. Bei einer Verwarnung zückt er die gelbe Karte.
Žlutá karta.
Bei schweren Regelverstößen kann er den Spieler auch des Platzes verweisen.
Vyloučit.
Dann zeigt er ihm die rote Karte.
Červená karta.
Und das war zum Fußball. Nächstes Mal melden wir uns mit einem anderen Thema, aber wir bleiben beim Buchstaben F. Statt um Fußball wird es um den Film gehen. Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Den Sprachkurs gestaltet hat wie immer Markéta Kachlíková. Wir kommen nach Ostböhmen. Das Barockkloster auf dem Muttergottesberg bei der Stadt Králíky war einst ein bekannter Wallfahrtsort. Während des Kommunismus wurde das Kloster jedoch in ein Konzentrationslager für Ordensmitglieder verwandelt. An die Geistlichen, die dort interniert waren, erinnert ein Museum, das im Klosterareal vor kurzem eröffnet wurde. In der Sendereihe Reiseland Tschechien haben wir Ihnen die neue Gedenkstätte bereits vorgestellt und dabei versprochen, die Führung durch die Dauerausstellung fortzusetzen. Im folgenden Reiseland Tschechien lädt sie Martina Schneibergová noch einmal auf den Muttergottesberg ein.
Reiseland Tschechien.
Mehr als 500 Geistliche waren in den Jahren 1950 bis 1961 im sogenannten Konzentrationskloster auf dem Muttergottesberg eingesperrt. Petra Gabrielová ist Theologin und beteiligte sich an der Zusammenstellung einer Dauerausstellung in der neuen Gedenkstätte. Sie hat einige Persönlichkeiten aus den Reihen der Geistlichen ausgesucht, deren Schicksale in der Ausstellung ausführlich beschrieben werden.
Vlastně jsme chtěli tím ukázat, i jakou roli sehrála ta internace nebo případě.
Wir wollten zeigen, welche Rolle die Internierung in ihrem Leben gespielt hat. Hier wird beispielsweise das Leben des Jesuitenpaters Antonín Garbík dokumentiert, des Vizeprovinzials des Jesuitenordens. Er war Opfer zweier totalitärer Regime. Er wurde schon während der Nazizeit eingesperrt, weil er ausländische Radiosender gehört hatte. Die Freiheit hatte Garbík nicht lange genießen können. 1950 wurde er in das Internierungskloster in Želiv eingewiesen und von dort aus 1956 nach Králíky weitergeschickt. 1960 hat man ihn in einem Schauprozess zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt. Er hatte dann große gesundheitliche Probleme und starb 1965 nach einem Asthmaanfall im Gefängnis in Valdice.
odvrátit ten výkon trestu, musel se do něho zpátky vrátit a zemřel po astmatickém záchvatu.
An der feierlichen Eröffnung der Gedenkstätte nahmen auch einige der ehemaligen Gefangenen teil. Der heute 89-jährige Franziskaner Benedikt Holota ist in den tschechischen christlichen Kreisen auch als Schriftsteller bekannt geworden. Er war 28, als er in das Internierungskloster auf dem Muttergottesberg geschickt wurde.
Hier waren damals Priester von verschiedenen Kirchenorden inhaftiert, aber vor allem wurden viele Theologiestudenten eingewiesen. Ich hatte damals nur 4 Semester Theologiestudium hinter mir, denn ich bin Konvertit und fing erst spät mit dem Studium an. Wir wurden immer auf das Feld zur Arbeit gefahren. Dort haben wir den Aufseher immer ein bisschen provoziert. Ich habe ihn gefragt, Bruder, es würde mich sehr interessieren, was du machen würdest, wenn jetzt jeder von uns in eine andere Richtung fliehen würde. Er bat uns, Jungs, flüchtet nicht, sonst würde ich zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt werden. Wir sind also nicht geflüchtet. Eigentlich waren wir froh, dass hier Vertreter verschiedener Kirchenorden waren, denn das war meiner Meinung nach einzigartig. Kein Bischof hat es später geschafft, ein Treffen von allen Kirchenorden zu organisieren. Aber die Kommunisten, die haben das geschafft.
Die Jahre im Internierungskloster seien für ihn eine bestimmende Lebenserfahrung gewesen, meint der Franziskaner. Nach vielen Jahren habe ihn das Oberhaupt der Franziskaner im Vatikan aufgefordert, die Erinnerungen an die Jahre im Kloster in einem Buch niederzuschreiben.
Ich habe das Buch »Ich war kein Held« genannt, denn ich war wirklich kein Held. Damals hatte man oft Angst gehabt. Es gab Situationen, in denen wir froh waren, dass wir überlebt haben. Und doch habe ich auch schöne Erinnerungen an Králíky, denn wir haben hier auch heimlich studiert. Gemeinsam mit uns eingesperrt war hier beispielsweise der bekannte tschechische Bibelforscher und Übersetzer Pavel Škrabal. Er hat uns viel beigebracht. Schöne Erinnerungen habe ich auch an das Weihnachtsfest, denn wir hatten wirklich gar nichts, aber haben es gemeinsam im Geiste gefeiert. Eine Weihnachtskrippe haben wir auf ein Stück Papier gezeichnet. Es waren hier auch mehrere ältere Geistliche eingesperrt, für die war der Aufenthalt schon sehr hart. Wir haben immer versucht, sie ein bisschen aufzumuntern.
Die eingesperrten Geistlichen hatten Benedikt Holota zufolge gar keine Kontakte nach draußen. Auch wenn sie in der Landwirtschaft arbeiten mussten, waren sie immer unter strenger Aufsicht. Trotz den harten Jahren im Internierungskloster ist der nun 80-jährige Franziskaner aber nicht verbittert. Er erinnert sich noch an eine Episode aus den 1950er Jahren, über die man schmunzeln kann.
Bei der Arbeit hat sich einer der Mitbrüder an der Hand verletzt. Als er zum Ambulanzraum ging, begegnete er dem Regierungsbevollmächtigten, der das Internierungskloster leitete. Dieser schaute auf den blutenden Finger und grinste. Naja, wieder ein Ungeschickter. Als er mit dem verbundenen Finger den Ambulanzraum wieder verließ, traf er den Regierungsbevollmächtigten erneut. Diesmal rannte dieser mit blutender Hand hin. Er hatte die Gefangenen bei der Arbeit beobachtet und sich unvorsichtig an einer Maschine verletzt. Da fragte ihn der Geistliche, zeigen Sie mal, Herr Leiter, was ist denn passiert? Und als er die blutende Hand gesehen hat, sagte er nur, naja, geschickt. Der Regierungsbevollmächtigte warf ihm nur einen bösen Blick zu und hat geschwiegen. Wir haben manches erlebt. Wichtig ist, das alles aus geistlicher Sicht zu bewältigen.
In der Dauerausstellung der Gedenkstätte ist eine kleine Zeichnung von Benedikt Holota zu sehen. Dazu erklärt der Kurator der Gedenkstätte Richard Sicha.
Wir sind sehr froh, dass er uns diese kleine Karikatur geschenkt hat. Die Stadt am Fuße des Muttergottesbergs heißt Králíky. Im Tschechischen bedeutet Králíky Kaninchen. Auf dem Bild ist ein Kaninchenstall und aus jedem Fensterchen des Stalls guckt ein Kaninchen raus. Und unter jedem der Kaninchen ist der Name eines Ordensangehörigen sowie die Abkürzung des Ordens angegeben.
Die Gedenkstätte auf dem Muttergottesberg ist vom Mai bis Oktober täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Vom November bis März kann man die Gedenkstätte nach vorheriger Anmeldung besichtigen.
Martina Schneibergova hatte für unsere Sendung den Muttergottesberg in Králíky besucht. Mir bleibt nur noch der Hinweis, auch die deutsche Version von Radio Prag hat ein Facebook-Profil, auf dem Sie unter anderem Ihre Anmerkungen, Kommentare schreiben können. Zudem können Sie uns auf Ihren mobilen Geräten empfangen. Einfach die kostenlose App des Tschechischen Rundfunks herunterladen und Radio Prag ist auch unterwegs immer dabei. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon begleitet hat sie Till Janzer.